Vis-à-vis.
Herr Gäbler, böse Zungen sagen ja, eigentlich wollte Franziska Giffey den Job haben, aber die meinte, es gäbe keine guten Nachrichten in dem Ressort zu verkünden und deswegen müssten Sie ran. Wie war es denn wirklich?
Ich glaube, da gab es eine Überlegung, was sind sozusagen Schwerpunkte, was kann dann auch Franziska Giffey, die ja auch noch Bürgermeisterin ist, als Stellvertretungsregierenden, dann an Freiräumen nutzen. Und dann hat sie sich am Ende dafür entschieden. Das war aber, glaube ich, ein sehr sachlicher Entscheidungsprozess und jetzt nicht aus Angst vor irgendetwas.
Aber an dem Argument, dass es im Moment gerade im Baubereich jetzt nicht so wahnsinnig tolle Nachrichten zu verkünden gibt, ist ja schon was dran. Denn die Zielzahlen, die man ins Auge gefasst hat, wenn man gesagt hat, so viel Neubau braucht Berlin, die werden ja auf absehbare Zeit nicht erreicht werden, oder?
Ja, aber ich warne da mal vor zu viel Häme, weil es geht ja hier nicht darum, dass wir irgendwelche Kunstzahlen erreichen, sondern es geht darum, einen Bedarf zu decken. Und jede Wohnung, die wir schaffen, schafft ein neues Zuhause für Menschen in der Stadt. Und insofern freue ich mich über jede Wohnung, die wir schaffen und über alle, die dazu beitragen, da etwas zu erreichen.
Jetzt hat sich auch diese Koalition vorgenommen, an diversen Stellschrauben zu drehen. Die Bauordnung soll novelliert werden, die Verfahren sollen beschleunigt werden in den Ämtern. Es wird mehr Geld für die Wohnungsbauförderung ausgegeben. Wie groß sind denn diese Stellschrauben in Wahrheit? Also hat Berlin eine reelle Chance, da wirklich was draufzulegen? Oder ist am Ende die Weltlage, was den Bau angeht, so dramatisch, dass Berlin gar nicht viel tun kann?
Die Rahmenbedingungen sind natürlich im Moment nicht günstig, aber Berlin kann schon einiges dazu beitragen. Wir haben viele Projekte, die einfach stocken aus hausgemachten Problemen heraus, weil Termine nicht eingehalten werden, weil Personal fehlt, weil Abstimmungen endlos dauern, auch weil rechtliche Regelungen manchmal sehr kompliziert sind. Und genau das wollen wir jetzt angehen. Zum einen mit der Bauordnung, wo wir uns lange gestritten haben in der alten Koalition. Was muss da wirklich rein? Was ist verzichtbar? Wir wollen schon für klimaschonendes Bauen da Regelungen einbauen, auch für Energiesparen, für nachhaltiges Bauen. Aber es muss jetzt nicht jede Detailregelung, die auch in anderen Gesetzen geregelt werden kann, jetzt in die Bauordnung, weil das immer Doppelarbeit und zusätzliche Anforderungen bedeutet, die eigentlich nichts bringen in der Sache.
Klingt jetzt immer so ein bisschen so, als fühlte sich die SPD geradezu befreit von Grünen und Linken, als sei man, könnte man jetzt sozusagen mit der CDU entfesselt loslegen. Ist das so oder wie?
Also es hat mit Grünen und Linken ja auch durchaus Ergebnisse gegeben und wir haben ja da auch Dinge vorangebracht, aber es war alles relativ mühsam, weil es doch eine starke Detailverliebtheit einzelner Abgeordneter gibt, die dann sich genau mit ihrem Thema dort wiederfinden müssen und dann einen Akzent setzen müssen. Ich hoffe, dass das jetzt in der Zusammenarbeit mit der CDU etwas zielorientierter läuft, was den Gesamtauftritt angeht und weniger die individuelle Erkennbarkeit. Und zum Zweiten gibt es, glaube ich, schon einen gemeinsamen Pragmatismus, der die neue Koalition auszeigt, der sagt, wir können jetzt nicht alles auf einmal lösen und wir können auch nicht alle Zielsetzungen, die das Land hat, in einer Bauordnung unterbringen, sondern wir müssen jetzt gucken, wie kriegen wir schnelles Bauen hin, um auch bezahlbares Bauen möglich zu machen und am Ende auch viele Wohnungen für die Menschen in der Stadt zu schaffen, denn wir brauchen zusätzliche Wohnungen. Allein mit dem Bestand werden wir das Wohnungsproblem nicht lösen.
Stichwort bezahlbares Wohnen, was Sie gerade ansprachen. Selbst wenn Sie jetzt mehr Geld bei der Wohnungsbauförderung drauflegen, die Erfahrung hat ja gezeigt, dass gerade Privatinvestoren bislang mit der Förderung, sagen wir mal, nicht so glücklich waren oder sie gar nicht erst angenommen haben. Was macht Sie so sicher, dass es diesmal klappen könnte? Was wollen Sie da anders machen?
Wir haben ja da auch über das Bündnis für Neubau und bezahlbares Wohnen in einer Arbeitsgruppe Abstimmung gehabt, auch mit den privaten Bauträgern, mit den privaten Wohnungsgesellschaften, genau mit dem Ziel zu sehen, was können wir denn tun, um das attraktiver zu machen. Das aktuelle Zinsniveau trägt auch dazu bei, dass unsere Angebote, die ja ein deutlich niedrigeres Zinsniveau haben und auch ein geringeres Risiko, dass die dadurch attraktiver werden, als sie bisher waren. Und ich glaube, dass wir da eine sehr gute Abnahme bekommen werden. Deswegen wollen wir jetzt auch schnell damit in den Hauptausschuss gehen, damit es dann möglichst schnell in diesem Jahr auch zu den ersten Anträgen kommen kann.
Ein Punkt, der ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, als der Koalitionsvertrag vorlag, war beim Stichwort Genossenschaften und Genossenschaftsförderung. Die wollen ja gerne bauen. In der Vergangenheit war immer wieder zu hören, ja, aber Erbbau ist irgendwie nicht attraktiv für uns. Jetzt steht ein Satz drin, dass das vorstellbar wäre, dass man auch an Genossenschaften verkauft. Ist das ein Satz, der so einfach absichtslos reingeschrieben wurde, weil man wusste, ja, da gibt es ein gewisses Bedürfnis oder hat man da konkrete Projekte im Blick oder auch konkrete Arten von Genossenschaften, denen man da möglicherweise helfen will?
Wir haben ja die Diskussion, wie wir Genossenschaften stärker am Wohnungsneubau beteiligen können und was es da für Maßnahmen gibt. Da waren übrigens auch Grüne und Linke immer sehr hinterher, dass man den Genossenschaften da zusätzliche Möglichkeiten bietet. Insofern verstehe ich die Aufregung jetzt nicht, dass wir gesagt haben, in Einzelfällen soll dann auch eine Grundstücksübertragung möglich sein mit entsprechenden Absicherungen, aber was kein Weiterverkauf, Rückkaufmöglichkeiten und Ähnliches und auch bestimmte Anforderungen an die Gemeinwohlorientierung betrifft. Insofern ist es auch völlig absurd, wenn jetzt gesagt wird, jede dahergelaufene Baugruppe kann jetzt irgendwie Grundstücke kaufen. Genau das steht auch nicht in der Koalitionsvereinbarung. Insofern rate ich ein, jetzt mal zurückzukommen, dazu, dass wir überlegen, wie können wir für Genossenschaften, die großen alteingesessenen Genossenschaften oder die jungen Genossenschaften, die auch schon einen gewissen Bestand haben und damit auch eine Solidität, wie können wir für die zusätzliche Angebote schaffen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass man auch über ein Genossenschaftsquartier redet, für das man dann sagt, da kann man dann auch darüber nachdenken, ob da Grunderwerb gerade von landeseigenen Gesellschaften, die dort Flächen haben, möglich ist, um eben den Anteil, wir wollen ja eigentlich schon in der alten Koalition 25% des Neubauvolumens oder der Grundstücke an Genossenschaften geben, der landeseigenen. Das hat bisher nicht geklappt aus diesen Gründen. Und wenn wir damit einen Hebel haben, um dort mehr zu machen, ist das, glaube ich, im Interesse aller.
Jetzt steht das Bedürfnis nach mehr Wohnungen in einem gewissen Widerspruch oder in einer gewissen Konkurrenz zum Klimaschutz. Wird denn in diesem Zusammenhang auch im Wohnungsbau etwas aus diesem geplanten Sondervermögen für Klimaschutz fließen? Welche Projekte werden in Ihrer Verwaltung beispielsweise damit angestoßen?
Wir sind da in der Abstimmung und gehen davon aus, dass wir einen gewissen Anteil aus diesem Sondervermögen auch für die Wohnungsbaugesellschaften, die landeseigenen, reservieren, um dort energetische Sanierung voranzubringen, weil gerade im Gebäudesektor dort ja ein hohes Potenzial liegt. Auch für den Neubau, wenn dort zusätzliche Anforderungen sind, dass das gegebenenfalls dadurch ausgeglichen werden kann. Unabhängig davon sind wir ja aber auch dabei zu gucken, wie können wir klimaverträglich bauen, wie können wir auch die Netto-Neuversiegelung runterfahren in Richtung Null. Wenn ich etwas bebaue, dann baue ich halt höher und dichter. Das sorgt auch nicht bei allen für Begeisterung, aber ist dann aus meiner Sicht auch notwendig. Und dass ich andererseits, wenn ich irgendwo etwas neu versiegle, dann auch an anderen Stellen entsiegle. Dafür haben wir auch noch eine ganze Menge Potenzial und da können auch neue Grün- und Erholungsflächen entstehen.
Wenn es um die Verdichtung von Quartieren geht, hatten ja die Junggenossenschaften zuletzt vorgeschlagen, in Tegel wesentlich mehr zu bauen als nur die 5000 Wohnungen. Wenn man dort wesentlich mehr bauen würde, müssten wir uns über Elisabethaue und Tempelhofer Feld etc. gar nicht erst unterhalten.
Naja, da ist wohl bei einigen Genossenschaften ihre grüne Vergangenheit mit ihnen durchgegangen. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Wir haben da eine lange Diskussion drüber gehabt. Wir haben in Tegel sehr viele Ausgleichsflächen, die wir brauchen, um eben den Neubau dort zu realisieren. Wir schauen schon, was können wir sozusagen noch an Verdichtung machen. Wir reden auch über Tegel Nord. Aber zu sagen, wir machen jetzt mit 100.000 Wohnungen da eine neue Satellitenstadt auf und dann brauchen wir nirgendwo in der Stadt was zu bauen, ist hanebüchener Unsinn.
Gucken wir mal vom Stadtrand rein in die Mitte. Da geht es eher um so die großen Fragen der Stadtentwicklung. Da gab es zuletzt auch viel Aufregung noch in der alten Koalition. Stichwort Molkenmarkt, auch so ein bisschen die Unsicherheit, was wird jetzt aus dem Marx-Engels-Forum Rathausplatz. Zuletzt gab es bei dem Stichwort auch immer wieder Wirbel um Ihre Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeld. Verstehen Sie die Kritik, die es gibt, dass da möglicherweise ein zu starker Hang an zu historisierender Bebauung gegeben sei, zu viel Verknüpfung mit Architektenbüros, die daran Interesse hätten?
Also die Glaubensstreitigkeiten bei Architekten um Historisierung oder Abschied vom Alten und nur noch Moderne, gucke ich mir interessiert an, stecke da aber jetzt persönlich nicht drin. Ich glaube, alles hat seinen Platz und seine Zeit. Und diese Vorwürfe gegen Petra Kahlfeld, die ich sehr schätze und die, glaube ich, eine gute, kreative Architektin ist, halte ich doch immer für sehr aus dem eigenen Gesichtspunkt bezogen. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir weniger Glaubensstreitigkeiten führen, sondern uns tatsächlich überlegen, was ist heutzutage angemessen für diesen Platz? Wie kann auch die Verbindung zwischen historisch und modern dort vollzogen werden. Und das ist, glaube ich, besser, als jetzt sich in die Gräben zu begeben und alte Kulturkämpfe auszutragen.
Ein Thema, was auch noch so im Raum schwebt, was in der alten Koalition von den anderen Koalitionspartnerinnen viel stärker noch in den Blick immer wieder genommen wurde, ist die Frage der Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen. Also das, was aus dem Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. resultiert. Da tagt im Moment noch eine Expertenkommission, die alte Landesregierung noch ins Leben gerufen hatte. Auch da gibt es die Vorwürfe, dass jetzt die neuen Koalitionspartner nicht so wahnsinnig am Thema interessiert seien und das auf die lange Bank schieben könnten. Ihre Leidenschaft fürs Thema ist auch begrenzt.
Mein Hauptproblem ist, dass wir im Moment eine akute Wohnungsnot haben Und durch diese Vergesellschaftungsdiskussion schaffe ich nicht eine einzige neue Wohnung, nicht ein einziges neues Zuhause, sondern ich rede nur über den Bestand. Das halte ich ehrlich gesagt auch für einen relativ konservativen Ansatz, aber gut. Dennoch ist es richtig, dass wir sagen, in einem Bereich, der zur Daseinsvorsorge gehört, muss es bestimmte Regeln geben, die eine Gesellschaft einfordern kann von denen, die am Markt tätig sind. Und wenn diese Regeln nicht eingehalten wird, dann muss man auch gegebenenfalls mit der härtesten Konsequenz einer Vergesellschaftung arbeiten können. Dafür wollen wir auch ein Vergesellschaftungsrahmengesetz, was dann nicht nur den Wohnungsbereich, sondern auch andere Bereiche der Daseinsvorsorge betrifft. Das werden wir dann durch ein entsprechendes Detaillierungsgesetz untersetzen. Wir haben aber dann auch die Möglichkeit zu sehen, ist das überhaupt rechtlich so umsetzbar, weil wir ja Neuland betreten und nicht über Mietendeckel dann wieder vor dem Verfassungsgericht scheitern wollen und alles wieder rückabwickeln. Insofern ist es, glaube ich, klug, sich hier die Zeit zu nehmen, ohne jetzt übertrieben zu verzögern, aber die Zeit zu nehmen, zu sagen, wir arbeiten ein Gesetz aus, das wird vom Verfassungsgericht geprüft werden, dann wird parallel dazu schon an Untersetzung gearbeitet und dann muss sich in Zukunft jeder Vermieter überlegen, geht er mit seinen Mieterinnen und Mietern anständig um, wenn ich mal das Wort nehmen kann. Klar, der Eigentümer will auch seine Bestände bewirtschaften können, er will auch einen gewissen Gewinn erwirtschaften, aber das muss sich in einem Rahmen halten, der sozusagen dieser Gemeinwohlorientierung Rechnung trägt. Und dafür werden wir dann auch konkrete Maßstäbe setzen müssen. 3.000 Wohnungen ist halt kein Maßstab, der irgendeiner Rationalität entspringt.
Klingt aber trotzdem so, auch wenn Sie sagen, man will es jetzt auch nicht mutwillig verzögern, dass es zumindest in einer Umsetzung für diese Koalition doch eher in dieser Wahlperiode eher knapp werden könnte, oder?
Nein, wir werden das in dieser Wahlperiode umsetzen. Aber ich rate bei allen diesen rechtlichen Neulandbetretungen dazu, mit Augenmaß zu arbeiten und auch mit Substanz. Und da geht tatsächlich Gründlichkeit vor Schnelligkeit, ohne dass wir sagen, wir wollen es jetzt endlos verzögern.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.